SWR 2 Leben.
Israel Shiloni, ein rüstiger 90-jähriger Mann in Jeans und einem langärmeligen karierten Hemd, trägt eine braune Aktentasche. Er öffnet die hellblaue Tür im 7. Stock des Rathauses der Kleinstadt Nahariya im Norden Israels. Auf dem unscheinbaren Hinweisschild des Raumes Nummer 70 liest man Museum des deutschen Judentums. Im Dokumentarfilm »Die vorübergehende Minute anhalten« von David Wittstum erzählt Israel Shiloni, dass diese Idee zu einem Museum 1970 bei einem Kongress in Jerusalem über die Geschichte der mitteleuropäischen Juden entstand. Dazu kamen alte Jekkes aus ganz Israel, die sich darauf freuten, auf Deutsch alles verstehen zu können. Die Tagung wurde mit einer kleinen Berichtigung eröffnet. Es sei nicht so, dass alle Vorträge auf Deutsch gehalten werden, wie man aus der Einladung fälschlicherweise verstehen könnte. Alle hebräischen Vorträge würden ins Englische übersetzt werden, alle englischen Vorträge ins Hebräische.
Ein leises Raunen der Enttäuschung ging durch das große Publikum. Aber alle saßen da mit jeckischer Treue. Man kann ja nicht einfach aufstehen und weggehen. Und etwas würden wir ja wohl verstehen. Und ich sah mir dieses herrliche Publikum an. Es war wie eine riesige Ausstellung von kultivierten Jekkes, die da saßen. Und jeder von ihnen hatte früher viel Geld gehabt, von Bildung, Erziehung und guten Manieren ganz zu schweigen. Und alle waren so korrekt angezogen, hatten aber auch viel Kultur ins Gesicht geschrieben und einen solchen Ernst. Und plötzlich erinnerte ich mich an einen Vers des deutschen Dichters Rilke.
Wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert, da sie sich enden will, zusammenfasst.
In seinen Erinnerungen »Das Mögliche und das Unmögliche« schrieb Israel Shiloni:
In diesem Augenblick wurde mir klar, dass man all die Taten dieser wunderbaren Jekkes dokumentieren muss. Und zwar in einem Museum des deutschen Judentums.
Israel Shilonis familiäre Wurzeln in Berlin gehen über 300 Jahre zurück. Er selbst wurde dort 1901 als Hans Herbert Hammerstein geboren. Als Kind einer assimilierten Familie wusste er nicht einmal, dass sie Juden waren.
Wir waren eine ganz und gar durchschnittliche Familie in Berlin, genau im Zentrum des Mittelstandes, ganz assimiliert. Es gab Weihnachten und Weihnachtsbaum, es gab nichts Jüdisches bei uns. Bis heute bin ich der einzige Jude in der Familie. Ich habe in Deutschland 15 protestantische Verwandte.
Mit 19 Jahren schloss sich Hammerstein freiwillig, wohl als einziger Jude, einem paramilitärischen Freikorps an. Ausgerechnet dort hörte er zum ersten Mal vom Zionismus und trat 1920 der zionistischen Jugendbewegung Blau-Weiß bei.
Wir lasen und studierten die ganze deutsche Literatur und Philosophie und nahmen am deutschen Sport teil. Wir richteten uns genau nach der deutschen Jugendbewegung Wandervögel, zogen uns an wie sie und sprachen natürlich Deutsch.
In der Jugendbewegung lernte Hammerstein seine künftige Frau Sophie kennen, der er 1927 nach Eretz Israel folgte. Dort fand er aber keine Arbeit. Als Sophie schwanger wurde, heirateten sie im deutschen Konsulat in Jerusalem. Zur Geburt der Tochter konnte sich das Paar nicht einmal Medikamente leisten und kehrte nach Deutschland zurück. Dort arbeiteten sie beide als Lehrer in jüdischen Schulen, wie er berichtet.
Ich sollte mich an der jüdischen Knabenschule melden. Direktor Raschke führte mich in die Klasse 3a, stellte sich vor die Schüler und hob den Arm. Die Kinder hoben den Arm. Als wir wieder draußen waren, fragte ich natürlich, warum er als Jude den Hitlergruß mache. Er sagte, in den Anweisungen des Schulrats steht, dass der Unterricht mit dem deutschen Gruß zu beginnen habe. Zu Hitlers Geburtstag 1933 steckte er mit derselben Begründung die Hakenkreuzfahne auf. Ich habe den Hitlergruß nicht ausgeführt.
Am Morgen nach dem Novemberpogrom 1938 wurden Hammerstein und andere jüdische Lehrer aus der Klasse vor den Augen der Schüler abgeholt und ins KZ Sachsenhausen bei Berlin verschleppt. Er bezeichnete diese Erfahrung als die Hölle.
Die 2 Monate kamen mir vor, als ob ich mich 1000 Meter unter dem Meeresspiegel befände und schon vergessen hätte, dass da oben noch etwas ganz anderes sei als aufstehen, zur Arbeit, Zählappell und in die Baracken. Ich habe mir fest vorgenommen, nicht an Frau und Kinder zu denken, weil das schwach macht, sondern wie ein Verbrecher nur an die nächste Minute, um so zu überleben. Wenn ich Glück habe und nach Hause kommen kann, kann ich auch wieder ein Mensch werden.
Diese Zeit im Konzentrationslager hinterließ bei Hammerstein tiefe Spuren. Das weiß seine langjährige Bekannte Jael Botsch-Fitterling.
Er hat nie längs gestreifte Hemden getragen, weil das ihn ans KZ erinnert hat.
Im Juni 1939 gelang Hans-Herbert Hammerstein die Ausreise nach England, zu der ihn seine Frau gedrängt hatte. Denn es seien nur jüdische Männer gefährdet und die Familie könne ihm später folgen. Bei Kriegsbeginn wurden jüdische Flüchtlinge wie er von den Briten in einem Camp interniert.
Eines Abends nach einem Vortrag über Bach und Mozart sagte ich, wie seltsam. Die deutschen Flugzeuge dort oben wollen uns umbringen und wir hier unten diskutieren über deutsche Musik.
1940 deportierten die Briten manche jüdische Flüchtlinge nach Australien.
Im Internierungslager organisierte ich zionistische Aktivitäten und stand in Kontakt mit der zionistischen Organisation in Australien, die uns half, mit Jerusalem zu korrespondieren. Wir erhielten einige Einwanderungszertifikate. Nach 2 Jahren fuhren wir nach Sydney zurück und von dort an Bord eines Schiffes nach Eretz, Israel.
Kurz danach fand er in Jerusalem in den Listen der Ermordeten die Namen seiner Frau und der beiden Kinder.
Ich kann nicht beschreiben, wie schrecklich das für mich war. Ich war danach sehr deprimiert und glaubte lange Zeit, ich würde nie mehr lächeln können.
Trotz der Schikanen durch die Briten schloss er sich ihrem Kampf gegen die Nazis an und trat mit 42 Jahren freiwillig in die britische Armee ein. An Hammerstein in Uniform erinnert sich Jael Botsch-Fitterling sehr gut.
Dann ist er im Januar tatsächlich gekommen, Januar 1944, und da war ich eben 2,5 genau.
Woran erinnerst du dich?
Wie er reingekommen ist, unseren langen Gang zu unserem Haus mit solchen Knickerbockern, diesen Militärhosen der Armee und diesen grünen Strümpfen und schon damals ziemlich glatzköpfig.
Bald darauf lernte Hammerstein wieder zu lachen. Er lernte die Lehrerin Miriam Schiloni kennen. Sie heirateten 1946 und bekamen 2 Kinder. Kurz nach der Staatsgründung 1948 kam ein Beamter und verteilte die ersten israelischen Personalausweise.
Er kopierte meinen Namen von den britischen Militärdokumenten, Hans-Herbert Hammerstein, und fragte mich, ob ich meinen Namen nicht hebräisieren wolle und mich jetzt Yohanan nennen würde. Ich hatte aber meinen deutschen Pass und schaute auf das J. Ich sagte dem Beamten, dass mich Yohanan an Johannes den Täufer erinnere und dass ich lieber bei dem Namen bleiben möchte, den mir Hitler gegeben hatte. Israel.
Den deutschen Namen Hammerstein ersetzte er mit dem israelischen Schiloni. 1950 zog die Familie in den Kibbutz Beit Zera, wo Schiloni als Bibliothekar arbeitete, weil er durch seine Schwerhörigkeit kaum noch unterrichten konnte. Nach der Unterzeichnung des Wiedergutmachungsabkommens von 1952 beschlossen die mehrheitlich osteuropäischen Mitglieder, Deutschland zu boykottieren. Schiloni sah das anders.
Ich bekam eine Nachricht aus Deutschland, dass ich viel Geld zu bekommen hätte. Es war hauptsächlich meine Lehrerpension mit langjähriger Nachzahlung. Für mich gab es da keinen Konflikt. Ich wollte den Deutschen das Geld nicht überlassen. Da der Kibbutz kein deutsches Geld haben wollte, überließ ich es einer Tante in Deutschland, der es sehr schlecht ging. Kurz darauf hörte der Kibbutz davon und es gab ein großes Geschrei. Sie meinten jetzt alle, dass es ihnen gehören würde. Daraufhin ließ ich meine weiteren Rentenzahlungen auf das Konto des Kibbutzes überweisen.
Mit der Zeit relativierte Israel Schiloni sein Verhältnis zu den Deutschen. So lud er eine Jugendfreundin in den Kibbutz ein.
Als man im Kibbutz hörte, dass ich eine deutsche Frau eingeladen hatte, waren sie sehr verärgert. Als wir zusammen in den Speisesaal kamen, verließen viele Mitglieder den Raum. Wenn wir spazieren gingen, wichen uns alle aus. Ich war sehr verletzt und wollte den Kibbutz verlassen, aber mein Sohn Zvi wollte das auf keinen Fall. Da ich nicht zum zweiten Mal meine Familie verlieren wollte, blieben wir noch.
Erst 1967 zog Israel Shiloni in die kleine Siedlung Naharia. Er kaufte bald ein bescheidenes altes Holzhaus und kämpfte nebenbei mit der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, die den deutschen Willy Friedrichs nicht als Judenretter würdigen wollte, obwohl er im besetzten Polen Shilonis Nachbarin im Kibbutz das Leben gerettet hatte. Daraufhin sammelte er Geld bei Bekannten sowie Verwandten und lud Friedrichs mit seiner Frau nach Israel ein. Er überredete sogar die Mitglieder seines ehemaligen Kibbutzes, für Friedrichs eine schöne Feier zu organisieren und sogar einige Bäume am Ufer des Jordans zu pflanzen. Jael Botsch-Fitterling war jahrzehntelang mit Israel Shiloni befreundet.
Was er für ein Mensch war. Intelligent, zynisch, gebildet, unheimlich interessiert, unheimlich ideenreich.
Aber er war schon ein Sturkopf.
Das kann man wohl sagen.
Und auch beharrlich. Israel Shiloni wollte sein Museum in Naharia gründen, weil das Städtchen von Jekes gegründet wurde. Er argumentierte, dass ein solches Museum viele Touristen anziehen werde und überzeugte den Bürgermeister, der ihm ein Zimmer im Rathaus zur Verfügung stellte.
Ich verlangte Wandregale, aber die Stadt hatte weder so etwas noch das Geld, sie zu kaufen. Ich ging und kaufte sie von meinem eigenen Geld. Die Bretter brachte mir der Lieferant gleich bis in die Eingangshalle und fuhr weg. Und dann war der Lift kaputt. Also nahm ich eine Portion auf die Schulter und stieg mit meinen 70 Jahren die 7 Etagen hinauf, mit Pausen auf der 3. und 5. Etage, dann wieder langsam runter und dasselbe ein zweites und ein drittes Mal. Am nächsten Tag war der Lift in Ordnung. Aber die Stangen waren zu lang und passten nicht hinein. Und wieder machte ich 3-mal gen Himalaya.
Israel Shiloni sah sich als der Bewahrer des Kulturerbes der Jekes, sagt ja Yael Botsch-Fitterling.
Und dann ging er und sammelte in ganz Israel diese Dokumente ein. Immer wenn er gehört hat, da stirbt jemand oder da will jemand diese Auflösung machen, ist er hingefahren.
Was für Dokumente?
Angefangen von diesen Bürgerbriefen über Auswanderungspapiere, über Pässe, über Briefe aus dem Ersten Weltkrieg. Auch sehr viele Bücher hat er dann gesammelt. Und das alles hat er selber im Bus mit nach Naharia geschleppt.
Das heißt, er hatte kein Auto?
Nie im Leben, der hat nicht mal einen Führerschein gehabt.
Kundig führt Israel Shiloni im Dokumentarfilm durch die Ausstellung, in der auch der Beweis für 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland zu sehen war.
Die allererste Urkunde ist ein Schreiben des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321 an die römische Legion in Köln, der zu jener Zeit nördlichsten Stadt der Welt. Der Text ist in einem ziemlich schlechten Spätlatein geschrieben. Er handelt von der Stellung und der Funktion der jüdischen Gemeinde im römischen Köln. Wenn man damals in Rom wusste, dass es im fernen Köln eine jüdische Gemeinde gab, dann sind dort die Juden nicht erst gestern angekommen, sondern sie lebten dort seit 100 oder 200 Jahren und stellten im Leben der Stadt einen wichtigen Faktor dar.
Israel Shilonis Augen leuchten, wenn er diese Geschichte analysiert.
Die deutschen Juden waren wohl am stärksten assimiliert. Gleichzeitig haben sie jüdische Werte bewahrt. Die jüdische Wissenschaft ist eine Schöpfung der deutschen Juden. Zum Beispiel des Historikers des 19. Jahrhunderts Heinrich Grätz oder des orthodoxen Rabbiners Samson Raphael Hirsch. Mich interessieren sehr diejenigen, die in Deutschland das Judentum verließen, die Getauften. Denn auch sie errangen äußerst wichtige Positionen. In meinem Museum zeige ich einige von ihnen.
Zum Beispiel den Dichter Heinrich Heine, die Schriftstellerin Rachel Fernhagen, geboren Levin, die Leiterin eines literarischen Salons, sowie den Philosophen und Ökonomen Karl Marx. Infolge von Hitlers Machtergreifung wanderten immer mehr Juden aus Deutschland nach Palästina aus. Dort wurden sie oft als Hitler-Zionisten verspottet. Shiloni zeigt nun in seiner Führung im Museum, dass deutsche Juden zu den Gründern des Zionismus zählten. Auch mit 90 Jahren wirkt der rüstige Rentner lebendig. Er ist aber fast taub, was man anhand seines Hörgeräts und seines Mikrofons erkennt, das er im Film dem Journalisten entgegenstreckt.
etzem hatralat a filer prehistoria relationut material bebon im Moshe Hess.
Die Vorgeschichte des Zionismus beginnt in Bonn mit Moses Hess und Rabbiner Isaac Rülf aus Memel. Zu den ersten, die mit Herzl gingen, gehörte David Wolfsohn. Die zionistischen Kongresse wurden auf Deutsch geführt. Wenn ein Delegierter Jiddisch sprach, wurden seine Äußerungen nach dem Kongress auf Deutsch übersetzt. Nach jedem Kongress erschien das Protokoll in deutscher Sprache. Dort steht manchmal:
spricht Jargon und sagt ungefähr, dass man in Eretz Israel das und das machen müsste, in indirekter Rede.
Ich rede plötzlich Deutsch,
sagt Israel Schiloni lachend und klopft mit seinem Zeigestock gegen seinen Kopf. In den 1980er Jahren wurde sein Museum immer beliebter bei Gruppen aus Deutschland, die Schiloni oft sogar nach Hause einlud. Der Bielefelder Lehrer Klaus Kreppel betreute den Schüler- und Lehreraustausch zwischen den Partnerstädten Bielefeld und Naharija und nahm mehrmals an Schilonis Führungen teil.
Das Museum war ein Raum, in dem sehr viele Fotokopien, Zeitungsausschnitte, Bilder, Exponate unterschiedlichster Art nebeneinander an der Wand und an Stellagen befestigt waren. Geordnet nach bestimmten Gesichtspunkten, Kultur, Medizin, Literatur, Naturwissenschaften, aber doch sehr laienhaft. Schilonis Zielgruppe waren die jüngere deutsche Generation. Er wollte den Besuchern in Naharija zeigen, was die Deutschen mit der Ermordung und der Vertreibung der Juden für einen kulturellen Bruch gesorgt haben.
Der kleingewachsene Mann kam jeden Morgen schnellen Schrittes ins Rathausgebäude. Man sieht ihn im Film im kleinen Nebenraum der Ausstellung sitzend, an der Ecke eines mit einer Zeitung und einer Kaffeekanne vollgestellten Tisches. Der 90-Jährige redigiert eine auf der Schreibmaschine getippte Rede über einen gefallenen zionistischen Kämpfer. Aber im Rathaus hielt sich das Interesse für sein Lebenswerk in Grenzen. Keiner der drei Bürgermeister, deren Büros jeweils im dritten Stock waren, besuchten das Museum jemals. Schiloni schreibt:
Auch die Putzfrauen machten bei mir nicht mehr sauber. Ich kaufte einen Besen und einen Eimer und putzte selbst.
1991 wurde Schilonis Frau sehr krank. Er musste sie pflegen und konnte das Museum nicht mehr betreiben. Seine Kinder versuchten 2 Jahre lang, einen neuen Platz zu finden, vergeblich. Als er sich damit abgefunden hatte, dass niemand sein Werk fortsetzen würde, passierte ein Wunder.
Eines Tages kam ins Museum eine Frau, die ich nicht kannte. Sie erzählte mir, dass sie im Rathaus etwas erledigen müsse, im 6. Stock. Irrtümlich drückte sie den falschen Knopf zum 7. Stock und schaute sich begeistert das Museum Deutsches Judentum an. Sie fragte, warum ich nicht die wohlhabenden Jeckes in Naharija um Hilfe bitten würde. Ich antwortete, dass ich ungern schnorre und von Reichen erst recht nicht.
Jene Frau fragte den Unternehmer und Mäzen Steff Wertheimer ein Jecke. Und der schickte seine Kuratorin Ruti Offek zur Inspektion, wie sie selbst erzählt.
Ich wollte mal das Museum sehen, ohne dass er versteht, wer ich eigentlich bin. Er ist mit mir zusammen jede Tafel durchgegangen. Er hat mir alles erklärt. Schiloni hat einen Eindruck gemacht von einem sehr, sehr ernsten und einem sehr gelehrten Mann, der aber nicht sehr viel von Museums verstanden hat. Das war ein kleiner Raum. Er hat die Bilder rausgeschnitten von Zeitungen und Büchern. Das hat mich immer gewundert, weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, wie hat er eigentlich eine Schere benutzt, damit Bilder von Büchern rauszuschneiden. Das hätte ich natürlich nie getan. Und dann hat er sie auf so einen dünnen Holz aufgepickt und dazu mit einem roten Kugelschreiber dazu immer geschrieben, ob jemand jüdisch ist oder nicht. Das hat er auch in die Bücher reingeschrieben. Das heißt, die ganze Bibliothek war damals organisiert nach dem Geburtsdatum von den Schriften. Das war ganz komisch. Das konnte man gar nicht erklären. Wie hat er das eigentlich gedacht, dass jemand soll irgendetwas finden überhaupt?
Schließlich besuchte Steph Wertheimer das Museum, fand die Ausstellung wunderbar und beschloss, sie in seinen Industriepark zu übernehmen. Er schickte einen Fotografen, der das Museum dokumentierte und ein langes Interview mit Schiloni führte. Dieser informierte den Bürgermeister, der sich nie für das Museum interessiert hatte.
Ich schickte ihm einen Brief, dass ich das Museum in den nächsten Tagen räumen werde und dass es nach Täfen geht. Er bestellte sofort einen Schlosser und ließ das Schloss auswechseln. Mir schickte er einen Brief durch einen Rechtsanwalt, dass das Museum, das nun schon über 20 Jahre in Naharija sei, nicht mehr mir gehörte, sondern der Stadt. Wenn ich persönliche Sachen herausnehmen wolle, könne ich einen Schlüssel im Büro bekommen und diese herausnehmen. Das war ein Schock.
Schließlich kam der rettende Hinweis vom ehemaligen obersten Richter, einem weiteren Jecke. Das erzählt Museumskuratorin Ruti Offek.
Auf das herauf ist Talma, die Tochter von Schiloni, zu Chaim Cohen gegangen, der ein sehr, sehr gescheiter Mann war. Und dann hat er die Augen geschlossen und sie dachte, dass er überhaupt eingeschlafen ist. Und dann hat er wieder die Augen geöffnet und hat ihr gesagt, zu so einem Marokkaner, das heißt ein marokkanischer Jude, müssen wir einen anderen marokkanischen Juden schicken. Und so war es auch.
Erst auf Intervention eines israelischen Ministers marokkanischer Herkunft gab der Bürgermeister alle Gegenstände Israel Schiloni zurück. Jaels Ehemann, der Historiker Dieter Fitterling, ordnete Schilonis unzählige Bücher und ihr Sohn Gideon Botsch organisierte den Katalog. Am 7. April 1993 wurde das Museum des deutschen Judentums in Täfen im unteren Galiläa eingeweiht, mit Israel Schiloni als Ehrengast. Bis kurz vor seinem Tod 1996 engagierte er sich im neuen Museum, erzählt Ruti Offek.
Er hat sich gefreut, dass er mit jemandem Deutsch sprechen kann. Ich habe ihn auch sehr oft eingeladen, wenn deutsche Gruppen kamen, schon nach Täfen. Und da hat er sich immer hingestellt und hat ihnen gesagt, mein Name war Hans-Herbert Hammerstein und jetzt heiße ich Israel Schiloni. Israel, das ist der Name, der der Führer selbst mir gegeben hat. Und Schiloni war der Name von meiner Frau. Und so hat er mal immer begonnen. Ich glaube, die meisten Leute waren ein bisschen schockiert. Er kam zweimal in der Woche nach Täfen, hat mir jedes Mal neue Bücher mitgebracht. Wir haben immer ein Taxi geschickt, das hat Schiloni abgeholt aus Naharija, damit er nicht mit dem Bus kommen soll. Und er war doch schon 90 Jahre alt. Und eines Tages kam er her und sagte, das Taxi ist nicht gekommen. Vielleicht ist er gekommen, aber er war zu spät. Ich habe auf ihn gewartet. Zur Zeit war er nicht. Da habe ich mir alleine ein Taxi genommen. Darüber hat er sich geärgert. Das heißt, der Taxichauffeur war sicher kein Jecke.